Sarrazin, der bezieht sich ja in seinem Buch ganz ausdrücklich auf Jesus. Das ist für ihn ein wichtiges Argument. Auch der Terry Jones, der die letzte Woche es geschafft hat, die ganze Welt irgendwie in Atem zu halten, er bezieht sich auf Jesus. Aber was wissen wir von Jesus tatsächlich? Was wissen wir von Jesus? Darüber streiten sich die Gelehrten redlich. Aber in was sich so die meisten ganz einig sind, was für im Grunde genommen alle unstrittig ist, das ist ein Punkt. Nämlich, dass wir in den Gleichnissen Jesu seine Stimme ganz unmittelbar hören. Dass wir in den Gleichnissen seine Stimme ganz unverstellt hören. Dass in den Gleichnissen Jesus so zu hören ist, wie er damals vor 2000 Jahren gesprochen hat. Ich möchte in diesem Herbst eine Predigtreihe beginnen über die Gleichnisse Jesu. Und ich bin sehr gespannt, wie wir als Einzelne, aber auch wie wir als Gemeinde insgesamt Jesus Stimme dadurch zu uns sprechen hören. Heute beginne ich mit einem ganz kleinen Gleichnis. Wirklich ein ganz kleines Gleichnis, nur ein einziges Bild. Es passt zu dem Anlass heute. Es geht um die Hochzeit. Es passt zu eurer Hochzeit vergangene Woche. Es passt zu den Hochzeiten, die wir in diesem Jahr schon ein paar hatten. Auch Jubiläumshochzeit und es kommt noch eine. Die Hochzeit. Es ist ein Bild, ein Gleichnis Jesu. Und Jesus sagt einmal zu Leuten, wie können die Hochzeitsleute fasten, wenn der Bräutigam unter ihnen ist? Jesus sagt, wie sollen die Hochzeitsleute fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Was will Jesus mit diesem kleinen Gleichnis sagen? Zuerst möchte Jesus sagen, freut euch, Gott ist da. Das, was hier oben für uns alle Sonntag für Sonntag zu uns sprechen möchte, freut euch, der Herr ist nahe. Das ist die erste Botschaft, die Jesus zu uns sagt. Für Jesus ist die Heilszeit angebrochen. Jesus war ein Mensch, für den Gott wirklich da ist. Egal, ob eben die Sonne zu sehen ist oder die Sonne nicht zu sehen ist, aber er war sich vollkommen sicher, auch wenn die Tage noch so dunkel sind, Gott ist so sehr da, wie die Sonne da ist. Die Hochzeit ist ein altes biblisches Bild für die Heilszeit. In der Prophet Jesaja, ein großer Prophet des Alten Testamentes, der hat in seinem 61. Kapitel eine Vision, eine Vorstellung niedergeschrieben über die Zeit, wo Gott sich ganz unmittelbar für uns finden lässt, wo Gott da ist. Und am Ende dieser Sätze sagt er, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Hier haben wir dieses Bild von der Hochzeit als ein Bild für die Zeit, wo wir ganz gewiss sein können, Gott ist da und wenn meine Tage noch so dunkel sind. Der Bräutigam, wenn Jesus sagt, wie können die Hochzeitsleute fasten, wenn der Bräutigam da ist. Der Bräutigam ist ein Bild nicht für den Messias, nicht für Jesus, sondern für Gott. Der Bräutigam ist ein biblisches Bild für Gott. Und Jesus sagt, jetzt ist Gott da, freut euch und lebt in dieser Realität. Jesu Botschaft ist, Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Freut euch, Gott ist da. Naja, und dann kommen Leute und sagen, hast du recht, ist ja alles okay, aber ist das nicht ein bisschen überspannt? Ist das nicht zu schwärmerisch, zu enthusiastisch? Eben, es gibt doch auch ganz andere Tage. Und Jesus sagt, nein. Das heißt, das ist ein zweiter Gedanke. Er sagt, nein, sondern rechne mit Gottes Realität. Rechne mit Gottes Realität. Anlass für dieses Hochzeitsgleichnis war ja das Fasten. Da wird berichtet, die Jünger, die Anhänger von Johannes dem Täufer, die fasteten. Und die Pharisäer pflegten auch zu fasten. Fasten steht hier für eine Haltung, wo ja, es geht um Bräuche, um Formen, um Traditionen der Religion. Und sie üben an Jesus Kritik, an seinem Enthusiasmus. Sie kommen und sagen, warum fasten die Jünger des Johannes? Warum fasten die Jünger der Pharisäer? Aber deine Jünger fasten nicht. Deine Jünger fasten nicht. Wie können sie auf so eine blöde Idee kommen? Warum machen sie da nicht mit? Und Jesus sagt, wie können die Hochzeitsleute fasten, wenn der Bräutigam da ist? Sein Unding. Jesus geht es um eine Haltung. Es geht um die Haltung, die wir schon so oft gehört haben, ob du das Glas halb voll oder halb leer siehst. Ja, wenn das Glas voll ist, ist kein Problem. Aber wenn das Glas nur bis zur Hälfte gefüllt ist, dann ist die Kunst. Sehe ich das Glas halb voll oder sehe ich es halb leer? Das ist der Punkt. Und Jesus fragt im Grunde genommen mit der Frage, wie können die Hochzeitsleute fasten, wenn der Bräutigam unter ihnen ist, stellt Jesus ihnen eine Frage. Was hindert dich, mit Gottes Gegenwart zu rechnen? Was hindert dich, tatsächlich, überleg einmal, was hindert dich, mit Gottes Gegenwart in deinem Alltag zu rechnen? Ich sehe drei große Punkte, die uns hindern können. Der erste ist die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, zu kurz zu kommen. Ja, da wird uns berichtet im Evangelium, da kommt einer zu Jesus und sagt, Meister, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Und Jesus sagt, Mensch, Mann, wer hat mich zum Erbschlichter über euch gesetzt? Und sagt weiter, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Die Angst, zu kurz zu kommen, das ist, glaube ich, die Geißel Nummer eins für viele Menschen, die im Grunde genommen mit Gott leben möchten. Neid, Eifersucht, Vergleichen, das kann dich knechten. Ich kenne einen Menschen, der ist 43 Jahre alt. Durch dessen Leben zieht sich wie ein roter Faden die Eifersucht und das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Und immer wieder kommt eine Geschichte auf den Tisch, die er mal bei seiner Oma erlebt hat, wo er das Gefühl hatte, er kam zu kurz, und das zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben, wird auf alle Situationen übertragen. Mein, dein, dieses Vergleichen, das hängt in seinem Kopf. Und so geht es ja auch hier. Gell? Hier kommen diese Leute zu Jesus und sagen, die fasten und die fasten. Warum fasten deine Jünger nicht? Wenn es ihnen Spaß macht, sollen sie doch fasten. Aber gell, was vergleichen wir ständig, was wir machen mit dem, was andere machen? Das bringt uns ums Leben. Ein zweites Hindernis, warum wir mit Gottes Realität rechnen können, ist so die Angst vor dem Leben. Die Angst vor der Zukunft, die Angst vor dem Leben. Jesus sagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken werdet. Das Leben ist mehr als Speise mehr als Kleidung. Schaut er zum Fenster raus und sagt, seht ihr Raben? Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Keller und Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Sorgen. Sorgen ist so die Geißel Nummer zwei für Menschen, die vielleicht mit Gott einmal einen guten Anfang gemacht haben. Aber dann überlegen sie sich, was wird die Wirtschaft bringen? Werde ich mal in der Rente genug Auskommen haben? Dann können sie nicht mehr schlafen und machen sich alle möglichen Sorgen. Oder sie sehen auf ihre Kinder und dann denken sie, naja, wie kann ich es schaffen, dass mein Filius, der jetzt in die 5. Klasse kommt, dass der einmal eine 1 im Abi hat? Und dann kommt alles Mögliche und sie reden sich in Sachen rein und sie können nachts nicht mehr schlafen und sie machen sich und alle möglichen Menschen jaloux. Und dann wird mir das manchmal erzählt, als wäre solche Sorgen ein Kavaliersdelikt für Christen. Aber das ist nicht wahr. Jesus sagt, sorgt nicht. Und er sagt deswegen, sorgt nicht, weil solange wir sorgen, werden wir nie die Kraft erfahren, die Gott uns im Glauben an Jesus anbietet. Wir können sie erst erfahren, wenn wir bereit sind, ohne Netz zu leben. Gestern habe ich gelesen, dass vorgestern der Welt-Suizid-Präventionstag war. Der Welt-Suizid-Präventionstag. Ich habe etwas darüber gelesen und das hat mich schon sehr berührt, dass erstens mal mehr Menschen keine Zukunft in ihrem gegenwärtigen Leben sehen, und dann aus dem Leben aussteigen, wie Menschen, die in Kriegen ums Leben kommen in einem Jahr. Und dann ist gesagt worden, es sind überwiegend Jugendliche. Das hat mich sehr berührt. Und ich habe gedacht, wir haben als Christen so eine frohe Botschaft und erleben das an so vielen Stellen, dass Gott wirklich da ist. Wir müssen alles dafür tun, dass wir in unserem Leben, in unserer Gemeinde, an ihren Rändern durchsichtig wird für diese positive Nachricht, dass wir gar nicht uns zersorgen müssen, sondern dass uns gesagt ist, Gott sieht, was du brauchst. Gott kann deinen Mangel ausfüllen. Gott kann dir das geben, wo du meinst, ohne das macht mein Leben keinen Sinn. Jesus sagt, sei ruhig, Gott weiß, was du brauchst. Trachte zuerst nach seinem Reich, setz ihn auf deiner To-Do-Liste an den Platz Nummer 1 und dann wird dir alles Notwendige zufallen. Und wie haben wir das doch als Gemeinde im vergangenen Jahr erlebt? Lasst uns dafür transparent werden an den Rändern unserer Gemeinde und diese frohe Botschaft hinaustragen, dass Menschen, die entmutigt sind und keinen Sinn im Leben sehen, dass sie Sinn bekommen, dass sie Freude bekommen. Und ein dritter Bereich, den ich kurz ansprechen möchte, ist die Angst vor dem Sterben. Jesus war einmal unterwegs mit seinen Freunden auf dem See Genezareth. Mit dem Boot sind sie von einer Stelle zur anderen gefahren. War viel los an diesem Tag. Jesus hat sich schlafen gelegt und dann hat sich ein Wetter zusammengebraut und es ist plötzlich ein Sturm losgebrochen. Die Jünger haben richtig Angst bekommen und dann haben sie Jesus aufgeweckt und ihn ziemlich angegangen und gesagt, wie kannst du uns hier in dieser Sache nicht beistehen? Du schläfst, du hast gar kein Interesse, dass es uns schlecht geht. Verstehen wir, was der Punkt dieser Geschichte ist? Da prallen zwei Haltungen, da prallen zwei Weltsichten aufeinander. Die einen denken, in den Stürmen, die in meinem Leben losbrechen, die können das völlige Aus für mich bedeuten. Und die andere Sicht ist die, dass wir in den Stürmen unseres Lebens von Gott gehalten sind. Und egal wie sehr es stürmt, nicht aus seiner Hand fallen können. In den vergangenen Monaten sind ein paar Leute aus unserer Gemeinde wirklich an die Schwelle zur Ewigkeit von Gott gestellt worden. Gott hat ihnen noch einmal Zeit gegeben. Das muss doch für in uns allen eine Resonanz auslösen, dass wir für uns selber wieder neu begreifen und zu dem Glauben kommen an Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, gleich wenn er stirbt. Weil diese Geschichte von der Stillung des Seesturmes will uns nicht lehren, dass dort, wo wir in Schwierigkeiten kommen, dort, wo wir vielleicht auch dieses Leben ganz loslassen müssen, dass wir das Sterben wegbeten, sondern dass wir eben zu dem Glauben kommen. Jawohl, das Sterben ist nicht das Aus. Es ist ein Schritt in ein ganz neues Leben, das das bisherige sich überbietet. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wir stellen uns dieses Weizenkorn vor, so klein, dann geht es in die Erde, dann ist gar nichts mehr da. Und dann entsteht eine Frucht und ein Gewächs, das dieses kleine Weizenkorn bei weitem überbietet. Und Jesus sagt, Leute, das ist ein Naturgesetz. So funktioniert unsere Welt. Ob du zum Fenster rausguckst oder ins Mikroskop oder egal was du machst, so funktioniert unsere Welt. Deswegen sorgt euch nicht zu Tode. Wir sind von Gott gehalten, auch im Tod. Und ich möchte euch einladen, dass ihr zu dieser Gewissheit neu kommt, die der Psalmbeter sagt, von allen Seiten sind wir von Gott umgeben. Führe ich gen Himmel, so ist er da. Betete ich mich bei den Toten, so ist er auch da. Wenn Jesus sagt, wie können die Hochzeitsleute fasten, wenn der Bräutigam unter ihnen ist, dann ist gemeint, wir haben begriffen, dass wir aus Gottes Hand nicht fallen können, egal was uns betreffen wird. Und dann ist Freude angesagt. Und Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, Gott ist uns so nahe. Du fragst vielleicht, wie soll ich das tun? Wie soll ich das machen? Ich möchte sagen, sei bereit für den nächsten Schritt mit Gott. Sei bereit für den nächsten Schritt mit Gott. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Lot-Geschichte. Das ist eine ganz dramatische Geschichte im Alten Testament. Sein Neffe von Abraham, er ist in der Stadt Sodom, nahe bei Gomorra. Und es ist eine sehr schwierige Umgebung. Und da wird erzählt, Gott hat beschlossen, diese Stadt zu vernichten. Und ganz spektakulär, dramatisch wird der Lot aus dieser Stadt 5:12 noch gerettet. Dann wird erzählt, wie sie von einem Boten Gottes mit herausgeführt werden, der Lot, seine Familie, heißt es, und seine Frau sah hinter sich und erstarrte zur Salzsäule. Was wird damit gesagt? Da wird ein ganz wichtiges Naturgesetz unserer Welt deutlich gemacht. Wenn du es nicht schaffst, in einer neuen Zeit, die angebrochen ist, und wo du spürst, diese Zeit ist angebrochen, wo du nicht schaffst, das Alte fahren zu lassen, wirst du ums Leben kommen. Dann wirst du starr, dann wirst du hart, dann wirst du dir selber das Leben nehmen. Jesus machte es in diesem gleichen Anschluss an dieses Hochzeitsgleichnis in zwei klitzekleinen weiteren Gleichnissen deutlich. Er sagt, man flickt nicht auf ein altes Kleid einen neuen Lappen drauf. Das machen wir oft in unserem Leben, dass unser Leben eine Flickschusterei ist, dass wir krampfhaft Altes festhalten wollen und Neues versuchen drüber zu bügeln, obwohl im Grunde genommen alle Anzeichen klar und deutlich sagen, was Neues hat begonnen, das Alte ist vergangen. Und so möchte Jesus dich fragen, was ist der nächste Schritt, den Gott mit dir gehen möchte? Heißt es vielleicht, dass du eine schwierige Situation verlassen sollst, wie der Lot? Heißt es, dass du vielleicht auch Glaubenstraditionen, die lange gut und richtig waren, fahren lassen sollst wie diese Pharisäer. Sei bereit für den nächsten Schritt mit Gott. Aber was ist, wenn du diese Bereitschaft nicht finden kannst? Die Bibel hat dafür einen Weg. Darüber möchte ich noch kurz mit uns nachdenken. Teilt und gebt euch hin wie Jesus. Teilt und gebt euch hin wie Jesus. Jesus predigt vor 5000 Leuten. Es war so ein richtiges Woodstock, so ein Madison Square Garden Erfahrung. 5000 Leute, muss man sich mal vorstellen. Damals gab es keine so Dixie-Klos, wie sie da draußen jetzt im Hof stehen, wie die das alles gemacht haben an diesem Tag. 5000 Leute, das war ein Riesending. Und dann wird erzählt, da nun der Tag fast dahin war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier und der Tag ist bald hin. Lass sie von dir, dass sie hingehen umher in die Höfe und Dörfer und kaufen sich Brot. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Und Jesus sagt, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und da sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 Brote und 2 Fische. Da sagt Jesus, 5 Brote und 2 Fische? Das ist zu wenig. Leute, so geht es nicht. Ich bin so froh, dass ihr mich von diesem Blödsinn, von dieser Schnapsidee befreit habt. Schnell schickt die Leute nach Hause. Und die Bibel hört auf an der Stelle und sagt, an diesem Tag ist Jesus ein Stück reifer geworden. Hat begriffen, mit Barmherzigkeit und Liebe allein können wir den Alltag nicht bewältigen. Wir wissen, dass die Geschichte nicht so ausgegangen ist. Aber genau das ist die Haltung, in die wir doch immer wieder hineinkippen. Und Jesus möchte uns daraus befreien. Ich habe gedacht, diese Speisung der 5000 wäre eine Möglichkeit, dass wir uns einfach ein Stück in diese Geschichte hineinbegeben. Es ist eine Mahlzeit und ich möchte, dass wir uns an dieser Geschichte und an der Abendmahlsfeier bewusst machen, was Jesus uns damit sagen möchte. Obwohl ihn alle für verrückt hielten, gab er in dieser Situation klare Instruktionen, wie wenn er einen Plan vor sich gesehen hätte. Er sagt, lass die Leute ins Gras lagern und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Christus, unser Herr, lädt uns auch heute ein, in diese Haltung, in diesen Lebensstil hineinzufinden, der damit rechnet, Gott ist da. Und ich möchte euch bitten, dass ihr nach dem Dankgebet und nach den Einsetzungsworten einfach versucht, 4 Kreise zu bilden. Einen vielleicht in dem Bereich, einen da hinten, einen hier und einen hier. Es wird etwas Unruhe geben, aber die ist dann auch relativ schnell vorbei. Aber das schaffen wir. Wir können die Stühle auf die Seite tun, ein klein wenig und uns einfach so stellen. Und wir wollen dann Mahlgemeinschaft miteinander haben. Und wenn jemand am Abendmahl nicht teilnehmen möchte, der gibt einfach den Kelch oder das Brot weiter. Das ist kein Problem. Jesus wird erzählt, und das hat sich ja ganz tief in unser Gottesdienstleben eingegraben. Jesus nimmt diese 5 Brote und 2 Fische und sammelt sich dann vor der Austeilung im Gebet. Und auch wir wollen jetzt miteinander beten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das Programmblatt zur Hand nehmt. Da steht ein Gebet vor dem Abendmahl abgedruckt. Wir wollen es miteinander beten. Die Gemeinde, das fettgedruckte und ich das kursivgedruckte.